Hallo Fabian, danke, dass du für das Interview zugesagt hast. Würdest du dich kurz mal vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
Sehr gerne. Also zuerst mal Sali Jan. Ich bin der Fabio, ich mache Medien, oder ich mache gerne Medien. Ich bin ursprünglich aus Zug, im Zug aufgewachsen. Bin auch froh, wieder mal da im schönen Zug zu Gast zu sein. Genau, was macht die, was sagen die anderen Gäste? 33 bin ich. Den Sommer. Genau, im Medienbereich mache ich im Moment ein Radio für die LGBT-Community. Das sind Lesben, Bi, Trans, Inter und Schwul. Schwule Menschen. Das mache ich einst im Monat in Bern.
Wann hast du für dich das Medienschaffen entdeckt? Und was sind so die ersten Berührungen in Sachen Medien, Radio?
Ja. Also ich glaube, als Kind, wenn ich mich zurückerinnere, habe ich schon mega gerne so Sachen, Interviews aufgenommen mit meiner Familie. Zuerst auf Kassette und nach einem Minidisc. Das habe ich mega cool gefunden. Und eine Videokamera habe ich irgendwann mal auf Weihnachten bekommen. Und da hat es mich so einfach interessiert, einfach so etwas aufzunehmen und nachher wieder zu hören oder wieder zu schauen. Und dann habe ich eine Zeit lang habe ich es ein bisschen lassen, habe meinen Fokus ein bisschen auf andere Sachen, mich auf andere Sachen fokussiert. Auch durch mein Coming-out, da hatte ich andere Sachen im Sinn gehabt. Und jetzt vor etwa 9 Jahren bin ich wieder zurück ins Radio und jetzt bin ich wieder gefesselt von den Medien.
Was gibt dir das Medium?
Zum einen ist so alles wo hinter den Kulissen läuft, das, was mich interessiert. Also das Vorbereiten, mit dem Gast vorher reden, Studio einrichten, das ist so das, was ich cool finde. Und nachher auch irgendein Video schneiden, Kameraeinstellungen, einfach so das Technische, das interessiert mich sehr. Und nachher natürlich, Menschen können eine Plattform geben, über sich oder über ihre Anliegen zu reden, und zu merken, dass sie irgendwie vielleicht ein Putzleteil dazu beitragen, dass sie, ja, dass ihre Geschichte zu fliegen kommt. Genau.
Ich merke das auch oft bei mir. Ich habe ja schon wirklich auch Medienprofis da gehabt, die sind dann auch völlig gechillt. So, sind noch froh, dass sie nicht abtupft müssen werden und so. Aber dann lade ich auch Leute ein, die jetzt eben bei uns in der Behinderten-Community oder auch sonst einen wertvollen Beitrag leisten. Aber jetzt nicht so Kamera gewöhnt sind. Ja. Und ich kann mir das vorstellen, dass es bei der LGBTQ auch so geht. Ja. Wie gehst du denn auf die Leute zu, dass sie so die Nervosität und auch Anspannung und auch der Redefluss kommt? Ich merke dann oft, dass ich muss wie ziehen oder engere Maschen anlegen, wo kein Problem ist. Aber die Vorbereitung ist einfach eine andere, wie wenn du einen 10 vor 10 Moderator da hast, einfach losbluddert.
Klar. Also du hast recht. Also ich glaube, ich würde es nicht mal nur auf die Queer-Community, Queer ist ein anderes Wort für LGBT, ja, reduzieren. Ich glaube, die meisten Menschen sind nicht so kamerafein. Oder es ist immer so ein bisschen wie ein fremdes Objekt, die Kamera, wo da mit zuschaut. Und in der Vergangenheit, und das Mikrofon übrigens auch. Und in der Vergangenheit habe ich einfach versucht, eine Atmosphäre zu schaffen, wo so ein bisschen persönlich, ein bisschen leger das Anfangsgespräch zu suchen. Und dann, wenn dann das Mikrofon läuft, wenn dann die Kamera läuft, ein Häufchen mich anzutasten. Ja. Ich habe mal ein Coming-out-Projekt gemacht, wo Leute ihre Coming-out-Geschichte erzählt haben. Und dann ist das natürlich etwas sehr Persönliches gewesen. Also es sind manchmal positive Geschichten gewesen, es sind manchmal sehr traurige Geschichten gewesen. Und dort hat es schon recht viel Mut gebraucht, glaube ich, von diesen Leuten. Und dort nützt es, habe ich aus meiner Erfahrung, nützt es manchmal einfach wirklich offen zu sagen, ja, was du jetzt machst, ist etwas Mutiges. Ich finde, du kannst stolz sein, dass du vor der Kamera sitzt und deine Geschichte erzählst. Und das gibt dann so wie ein stolzes Gefühl und dann fällt es, glaube ich, für das Gegenüber auch einfacher oder leichter zu reden, offen zu reden.
Wie gehst du an ein Interview an?
Also zuerst einmal lade ich meistens Leute einladen, die mich halt persönlich interessieren. Mich interessiert, was die Leute zu erzählen haben. Dann ist schon mal der Boden schon mal gut, weil dann bin ich nämlich motiviert. Und dann versuche ich, so viel wie möglich über die Leute herauszufinden. Ich tue oft auch Geschichten oder ihre Geschichte versuchen zu ergoogeln. Heutzutage findest du viel auf Google. und dann nehme ich es eigentlich Schritt für Schritt. Also dann habe ich das Gefühl, dann muss zuerst mal der persönliche Kontakt passieren. Und dann merkt man so ein bisschen, ich glaube, das kennst du auch, dann merkst du so ein bisschen, wie du auf Gäste zugehst. Genau.
Geht es dir immer auch um eine Message oder geht es eher einfach um ein Gespräch und einfach eine kurze Lupe auf etwas zu haben oder geht es immer um etwas können zu geben?
Den Gästen?
Am Endkonsument ja. Auch.
Ich glaube, grundsätzlich will ich in dem Bereich, in dem queeren Bereich, unterwegs bin, ist eigentlich alles, wo alle Gespräche sind, irgendwie politisch oder irgendwie haben eine Kernaussage. Also es geht um etwas, wo etwas soll bewegen. Es geht also nicht nur ums Gespräch, sondern das Gespräch an sich ist schon ein Teil zum Fortschritt vielleicht. Und darum, wenn du mich jetzt fragst, ja, geht es nur ums Gespräch oder geht es, wie hast du gesagt, geht es um
eine Message.
Um eine Message. Es geht um eine Message, ja, genau.
Aber ich sehe das ein bisschen bei mir. Mir geht es natürlich auch um eine Message. Mhm. Aber bei mir, wenn ich sage, wenn ich mich vorbereite und auf ein Interview, mit dem Ansatz, ich will jetzt eine Message haben, dann wird das Interview auch nicht so cool. Meistens erst am Schluss, dass es eine Message hat. Und dann kann ich es so zuschneiden. Aber im Gespräch an und für sich, das würde, glaube ich, auch das nicht stressen, wenn ich jetzt von dir hätte erwartet, du musst jetzt queere Leute auf meinen Kanal bringen. Oder, also, jetzt ich sehe das ein bisschen so.
Ich weiß. Genau wie du sagst. Also das Gespräch an sich muss nicht eine Message haben. Was ich eigentlich damit gemeint habe, ist,
bei euch ist natürlich grundsätzlich
genau, wahrscheinlich. Man muss nicht einen speziellen, wenn du mich da hast und ich über Queerness rede, dann ist das so ein bisschen wie sagt man, das, was mich so speziell macht bei deinen Gästen, oder? Aber bei mir in der Sendung sind wir eh alle queer. Und dann geht es um andere Sachen. Zum Beispiel, also ist mein Gast oder meine Gästin verheiratet? Wie sieht das aus? Wie ist die Ehe für alle? Wie sieht es da aus? Wie lebt man als queerer Mensch in einer Partnerschaft? Das könnte zum Beispiel das Thema sein.
Und wie lebt man als queerer Mensch in der Schweiz?
Ich glaube, wenn man sich anpasst, dann recht easy. Wenn man etwas bewegen will, dann tut man sich automatisch ein bisschen gegenüber negativen Reaktionen öffnen.
Aber ich bin Stockhetero.
Und das darfst du sein, Jan.
Das bin ich auch stolz. Ja. So. Ja. Und mich interessiert immer andere Welten. Mhm. Obwohl die gar nicht anders sind, aber ich würde mich gerne in eine andere Welt auch reindenken, auch die Probleme. Vielleicht, wenn wir über Queer und so reden, tritt in ein Fettnäpfchen, weil eben wahrscheinlich noch viele blinde Flecken habe. Mhm. Du darfst mich gerne korrigieren. Das auch Zuschauer darf ich das machen. Aber wie ist denn das für dich? Ich habe das jetzt gleich noch ein bisschen bei mir gesehen. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, als Junge, ich will gar nicht behindert sein. Oder ich akzeptiere meine Behinderung schon, aber ich will in diesem Bereich nicht arbeiten. Mhm. Mhm. Also ich will mich nicht als irgendwie einsetzen und so. Ich will einfach mein Ding schieben. Oder umrugeln. Und dann habe ich aber dann gemerkt...
Umrugeln.
Und dann habe ich aber gemerkt, irgendwie habe ich gleich etwas zu sagen. Und habe dann gleich wieder Berührungspunkte gehabt. Mache jetzt mein Ding ein bisschen schon auch, in dem, dass ich rausgehe und erzähle, wie es bei dir war. Mhm. Ist es immer klar gewesen, du willst in diesem Bereich etwas machen?
Ja, irgendwann schon. Also, Obwohl ich jetzt eben, also das hast du auch nicht gesagt, Queerness nicht mit einer Behinderung gleichsetzen würde. Nein, genau, habe ich schon verstanden. Aber ich finde eben, man kann schon ein paar Parallelen schlagen. Also irgendwann habe ich gemerkt, ich bin schwul und habe gemerkt, oder habe das Gefühl gehabt, ich will nicht schwul sein. Okay. Und hätte nie daran gedacht, irgendetwas im queeren Aktivismus zu machen. Einfach wollen, okay, verdrängen. Das kannst du wiederum dann wieder nicht. Oder?
Das ist so, ja. wird schwierig. Das wird
schwierig. Und dann habe ich aber, ist es ganz wichtig, dass ich andere Leute getroffen habe, die auch in dieser Situation sind oder wo vielleicht das schon durchgemacht haben, das Coming Out. Das Coming Out als queere Person. So im Gespräch habe ich gemerkt, okay, also das hat mir mega gut getan, zum Beispiel im lesbisch-schwulen Treff in Zug, wo wöchentlich stattgefunden hat, andere Gleichgesinnte zu treffen. Und habe dann gemerkt, ja, aber das ist jetzt nur so lokal, aber der Mann oder der junge Mann auf dem Land irgendwo, wo jetzt nicht jede Woche nach Zug in die Stadt kann kommen, wo findet der...
So Oberägeri oder so?
Oberägeri zum Beispiel. Was macht man? Also, ja, weiss der, dass es besser kann sein, dass es besser wird, dass seine Gefühle okay sind. Und darum habe ich dann entschieden, aktiv mit meinen Interessen, also mit Medien, damals eben vor allem Video, versucht, die Leute zu informieren. Dass zum Beispiel dann der in Unteräger das Video kann schauen kann und sieht, okay, es gibt andere Menschen, die gleich ticken wie ich.
Und wenn du aber rausgehst und auch ein bisschen dich präsentierst und auch ein bisschen rausgehst, kommt ja auch ab und zu Regen ab. Natürlich sieht es den Menschen, der in Unteräger etwas sucht, aber es sind auch andere Menschen. Wie war denn die Berührung gewesen? Mit der Norm.
Kannst du mir nochmal... Also ich habe die Frage nicht ganz verstanden.
Okay. Weißt, wenn jetzt du das Video machst für den von Unterägeri oder Oberägeri oder was?
Ägeri.
Spielt keine Rolle. hilft es dem. Aber du musst dich halt gleich öffnen und zeigst dich und sagst, ja, ich bin schwul und ich stehe dazu. Aber das sind ja dann auch andere. Ja. Wenn man es öffentlich macht. Ja,
also ich mache mich zu einer Angriffsfläche ein bisschen.
Wie ist es mit der Norm, wo ja das noch nicht so aufbricht, gewesen, die Berührungen?
Ich glaube, also ich muss dazu sagen, ich habe bis auf einmal keine schlechten Erfahrungen gemacht auf persönlicher Ebene. Ich bin noch nie... Also ja, ich habe weder irgendwie E-Mails oder Post oder Nachrichten bekommen. Vielleicht auch, weil ich halt eben schon recht konform bin. Ich bin jetzt nicht... es gibt doch das Wort Paradiesvogel. Also du erkennst mich weder in den Videos noch auf der Straße als Paradiesvogel. Wo dann wiederum... Wo dann wiederum... die Gesellschaft, die normale Gesellschaft stört. Warum tut jetzt der so, so schwul? Warum ist jetzt der so in your face? Ich war schon immer so ein zurückhaltender gsi, eher ein ruhiger. Und darum habe ich nicht so schlechte Erfahrungen gemacht. Ich habe eher positive Erfahrungen gemacht.
Okay.
Nämlich, dass die Leute gesehen haben, hey, cool, machst du das. Es ist wichtig, dass du es machst. Genau, ja.
Und aber du bist ja gleich in der Szene von der Queer und kommst ja wahrscheinlich gleich über, dass jeder nur coole Feedback bekommt. Was ja. macht das denn mit dir?
Ich finde es so mega, mega schade, weil das tut nachher Leute zensieren. Wenn du genug oder zu viel, überhaupt viel negative Rückmeldungen oder Reaktionen bekommst, dann tust du dich selber nachher zensieren und eben hörst auf für Gemeinschaft, für die queere Gemeinschaft aktiv zu sein. Dann ziehst du dich zurück wie ein, ja, und das finde ich mega schade. Aber es ist eine Realität. Ich glaube auch für eigentlich, es ist eher eine Realität, dass wenn du dich zeigst, egal ob du ob du queer oder nicht bist, dann bist du Angriffsfläche. Und das ist, glaube ich, ein allgemein gesellschaftliche Problematik. Ja.
Und du lebst in einer eingetragenen Partnerschaft. Was hat es denn dazu gebraucht, auch zu dem zu stehen? Also wo das Coming-out war, ist für dich klar gewesen, ich suche mal einen Partner, ich will mit dem zusammenleben, oder jetzt da, wie Etappen gebraucht?
Ja,
für also dich selber.
Ja, also in der Pubertät natürlich habe ich jetzt nicht mehr vorgestellt, einen Partner für auf die lange Zeit zu finden, sondern habe mal ganz viele Partner wollen. Kennenlernen.
Das ist, glaube ich, überall.
Genau. Aber ich habe dann doch recht jung entschieden, dass ich eine längerfristige Beziehung will. Ich war dort 18, als ich meinen jetzigen Partner kennengelernt habe. Das ist jetzt auch schon über 10 Jahre her. Und das war okay gewesen. Also dann habe ich auch nicht wirklich Lust gehabt, noch irgendwie lang oder noch viel umzuschauen. Ich bin eigentlich jemand, der gerne weiss, was im Leben läuft. Und ein fester Partner gehört dazu für mich. Ja.
Und hast du das Gefühl, dass du deine Partnerschaft auch so offen darfst zeigen, wie jetzt ein Heteropelli?
Mhm. Also so die Straße, ja. Hand in Hand umzulaufen. Ich finde, ich darf, aber ich glaube, ich kann nicht unbedingt.
Warum?
Weil dann die Leute schauen oder schlimmer.
Okay.
Ich glaube, ein Grund, warum ich nicht so viel Erfahrung mit Homophobie habe, Homophobie, also
das gegen, ist alles klar. Ja,
alles klar. Ist, weil ich auch nicht so, weil ich jetzt mit meinem Partner auch nicht Händli halten durch die Stadt laufen.
Also so eher, also angepasst bist an dieser Norm.
Mhm.
Aber stresst dich das nicht insgeheim auch ein bisschen? Ganz ehrlich, jetzt mal so gefragt.
Manchmal würde ich gerne ein Händchen haben oder ihn auch küssen in der Öffentlichkeit. Aber grundsätzlich bin ich gar nicht so. Ja, nicht so. Ich bin vor allem online oder eben in den Medien offen.
Okay.
Und in der,
Privaten
Privaten bin ich eher ein bisschen zurückgezogen.
Okay. Aber das stimmt ja für euch anscheinend.
Also, ja, genau.
Dann ist es ja gut. Genau. Aber
und ich finde es aber wichtig, dass andere, die den Mut haben, ja, wo ich nicht habe, dass sie das offener zeigen. Weil ich mache meinen Teil für die Community im Medienbereich und andere machen vielleicht ihren Teil, indem sie ja, halt offener mit ihrer Sexualität in der Öffentlichkeit umgehen.
Und eben auf deiner Homepage steht ja auch, dass du ihn gerne möchtest heiraten, mal richtig,
genau,
heiraten. Wie stehen wir dort in der Schweiz?
Das ist gerade aktuell, das Video kommt dann
im September.
Im September. Ich weiss noch nicht, wo wir stehen. Jetzt, wo wir das aufnehmen, ist gerade aktuell, dass dass die Politiker eigentlich hätten sollen darüber diskutieren, ob die für alle soll kommen. Sie haben aber angefangen zu reden und dann gerade keine Zeit mehr gehabt.
Eigentlich Corona oder was?
Nein, einfach keine. Nein, also es geht gerade diese Woche. Haben sie es behandeln im Parlament, haben dann aber leider keine Zeit mehr gehabt, wo das Thema eh für alle gekommen ist. Und wenn es jetzt Ende, Mitte Monat, wenn es noch.
Ah, weil die ja 3 Wochen gerade die Session.
Genau. Und dann, das heisst, also, wenn das Video rauskommt, dann werden wir wissen, wie es weitergeht. Ja. Es wird hoffentlich so weit kommen, dass irgendwann mal vor das Volk kommt. Und das Volk kann darüber abstimmen, ob ich meinen Partner heiraten darf oder ob ich weiterhin einfach in einer eingetretenen Partnerschaft mit ihm lebe.
Schon frustrierend, wenn das Volk eigentlich muss bestimmen, was du darfst. Eigentlich ist es ja nicht so.
Stimmt.
Also, ja.
Aber das ist eine Demokratie und ich darf auch bestimmen, was der Rest vom Volk darf und was nicht.
Ja, aber dann sind wir dann gleich irgendwie auf Gutwill von der gesamten Bevölkerung angewiesen, oder?
Das ist so. Auf alle Fälle. Aber ich glaube, der Gutwill ist um. Es gibt Statistiken, wo die Dachorganisationen von der queeren Menschen gemacht haben oder in Auftrag gegeben haben, wo eigentlich recht klar aufzeigen, dass Gesellschaft, die Mehrheit von der Gesellschaft bereit wäre für die Ehe für alle.
Das ist, wenn schon, muss ein Silberstreif am Horizont.
Auf jeden Fall.
Aber eben, da muss man ja immer anschauen, wenn einer gefragt wird, bist du gegen jemanden? Frontal.
Ja.
Ist eher nein. Das aber stimmt. Wenn er nachher still ist, in der Urne oder im Briefwahl, möchte ich dann eben anschauen, was er dafür kommt. Aber wie geht man damit um? Aber du suchst angepasste Wege in der Gesellschaft. Mhm. Aber wenn man auf gesellschaftlichen Gutwill angewiesen ist, wie geht man damit um? Für gewisse Sachen, die für die breite Norm eigentlich normal ist.
Ich glaube, die queere Community wartet oder hat schon immer müssen kämpfen für gleiche Rechte. Und wir haben Geduld gehabt und es ist besser geworden. Und ich glaube, jetzt müssen wir einfach weiterhin, oder jetzt muss ich einfach weiterhin für mich Geduld haben, dass ich da vielleicht, weil ich bin überzeugt, zum Beispiel in 5 bis 10 Jahren wird mein Partner können heiraten. Manchmal ist die Zeit, manchmal finde ich es zu unterschätzen, einfach genug Geduld haben. Ja, aber das sage ich in einer sehr privilegierten Situation.
Ja. Nein, ich verstehe das. Ich sage auch immer, eben, ich finde das, wo du machst online, finde ich sehr wichtig. Aber ich bin jetzt auch durch dich in die queere Community gekommen und auch aus eigenem Willen und so. Und habe einiges für mich rausgenommen, was ich spannend finde. Aber es gibt für mich manchmal auch Tage, wo ich sage, es schießt mich an, auf meinen Rollstuhl reduziert zu werden. So, oder? Da passiert nicht mehr so viel, aber manchmal muss ich wirklich an Leute erklären, nur weil ich im Rollstuhl bin ich nicht geistig, kognitiv eingeschränkt. Und dann denke ich, warum muss ich das überhaupt noch sagen? Jetzt aus meiner Optik, aus der Viertelperspektive, ist das manchmal sehr auch frustrierend. Natürlich, wenn ich mit mir im Reinen bin, sage ich schon und probiere es zu erklären. Aber manchmal denke ich, schiss mich doch einfach an. Ja. Hast du auch manchmal schon die Anschiss-Tag?
Ja, natürlich.
Okay.
Natürlich.
Und was machst du denn dagegen?
Irgendwie mir etwas Gutes. Irgendetwas auf Netflix schauen.
Was inspiriert.
Im Moment schaue ich im Fall nichts. Ich muss endlich noch die letzte Staffel Grace and Frankie schauen. Das ist super. Das ist so, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast.
Ich kann nur mal beim Durchzug.
So, das sind 2 ältere Ehepaare, wo aber die Männer eine Affäre zusammen haben oder zusammenkommen. Also ein Ehepaar, ein hetero Ehepaar. Ja. Und die kommen dann zusammen. Genau, und dann geht es darum, wie gehen ihre Frauen jetzt damit um. Und die haben eben lustige Erlebnisse.
Sehr schön.
Ja. Das, und, oder irgendwie inspirierende TED-Talks oder so, wo ich merke, okay, jetzt kann ich zurücksitzen, hören. Und da gibt es Leute, wo intelligente Sachen sagen.
Wie ja. geht denn Kunst mit der queeren Community um? Wie wird das in der Kunst angelangt oder angefasst oder umgesetzt?
Ich glaube, in der Kunst ist Homosexualität schon immer präsent gewesen. Homoerotik andeutet oder ganz offen, ist, glaube ich, immer so ein Teil gewesen. Auch von der Kultur, also die Kultur, wo das auch, wo wahrscheinlich die ersten sind, wo Queerness zelebriert haben. Dass ein Künstler mit seiner queeren Sicht, mit seinem queeren Auge, eine andere Sicht hat als die heteronormative Gesellschaft, das wird immer so ein bisschen zelebriert.
Und der Film?
Im Film immer mehr, also es hat, wo ich in der Pubertät oder wo ich noch mein Coming-out hatte, hat es so einzelne Meisterwerke gegeben oder so Filme gegeben, wo man einfach gesagt hat, die musst du schauen, die helfen dir für dein Coming-out-Geschichte.
Und die haben dir auch geholfen?
Die haben dir auch geholfen, ja. So ein bisschen zu sehen, was könnte sein, wenn ich jetzt das schaffe oder wenn ich jetzt schaffe, zu mir zu stehen, was für eine Welt tut sich da mir auf, wenn ich mich nicht verstecke. Oder auch, es gibt zum Beispiel einen mega tollen Film, den ich jedem ans Herz legen würde, den mal zu schauen, Prayers for Bobby, wo es darum geht, eine christliche Familie, die einen schwulen Sohn hat, er bringt sich dann um. Und wie geht seine Mutter, die einfach ja, mega, wie sagt man, erzkonservativ ist, mit dem um? Sie macht sich selber
so ein texanische Bibelgürtel.
So etwas, ja, genau. Ich glaube, es ist sogar in dem, ja, genau, in dem Bereich angesiedelt. Und ich persönlich bin jetzt nicht selber betroffen, aber es gibt, glaube ich, viele, auch in der Schweiz, wo sehr religiöse, strenge Eltern haben.
Also Hinterland ist eben nicht ja. so lustig.
Nein, das ist, glaube ich, wirklich nicht so lustig. Ja, und heutzutage kommst du ja fast nicht mehr von der Queerness weg. Also fast in jeder Serie oder jedem Film, das ist jetzt übertrieben, aber in ganz vielen Medien hat es queere Charakter.
Was ich gut finde, aber wird dann nicht einfach immer so die Stereotypen abgefilmt.
Nicht mehr. Habe ich das Gefühl, es gibt wirklich ein breites Spektrum an Figuren. Okay. Die man heutzutage sieht. Früher ist es wirklich eben der Paradiesvogel. Oder am besten noch der Mann in Drag.
Ja, oder der Modedesigner.
Genau. Wo man dann mit den Leuten über die Leute gelacht hat und nicht mit den Leuten.
Ah, okay. Schön.
Aber heute, eben ja, genau. Es kommt jetzt gar kein.
Ja, kannst mir noch den einen oder anderen Tipp zuschicken. Genau. Ich würde sie dir in die Infobox unter Fabios Tipps oder so posten. Ich habe gesehen, was ich mag, sind so Berlin und Paris.
Ja.
Und jetzt
hast du genau die zwei gewählt, die an zweiter und dritter Stelle kommen.
Das ist
New York.
New York auch.
Aber, ja,
aber ich will zuerst Europa, nachher vielleicht noch über den grossen Teich. Wie sehen denn die zwei Länder jetzt in der queeren Community und im Vergleich zu der Schweiz? Mhm. Was ist dafür, was ist dawider?
Mhm. Also es ist natürlich auch wie in der Schweiz, vor allem in den Grossstädten. In diesen Ländern ist es fortschrittlicher. Ich glaube, Paris, da muss ich ehrlich sagen, da weiß ich nicht so Bescheid, aber in Berlin war ja zum Beispiel auch lange ein schwuler Bürgermeister, wo glaubt, die Rechte von queeren Menschen recht vorantrieben hat. Berlin als Mekka von den Schwulen. Also ich glaube, wenn du als schwuler Single nicht einmal in Berlin bist, dann hast du etwas verpasst mit all diesen Clubs, mit dieser Partyszene. Ich glaube, dort kannst du dich wirklich wohlfühlen, so wie du bist. Und dort kannst du wahrscheinlich auch noch ein bisschen einfacher durch die Straße laufen, Händchen habend. Aber kannst gerade so gut auch ganz übel verprügelt werden. weil es halt ein Melting Pot von ganz vielen Kulturen und Ansichten ist.
Und wenn wir jetzt den grossen Gump machen, über den grossen Teich Amerika.
Also Amerika, genau. Amerika ist ein anderes Thema. New York ist einfach der Ort, wo wir so, einfach so geil finden, weil du dort wirklich alles hast, alles findest. Ich war bisher 3-mal in New York und einfach jedes Mal mich überwältigt von von der queeren Szene dort. Also Drag-Shows sind dort, ich kann jeden Abend 10 schauen, und aber gute, 100 schauen, aber gute. Aber New York ist natürlich nicht Amerika. New York ist nicht Amerika. was in Amerika passiert, im Moment auch gerade oder auch immer wieder, ist jetzt nicht unbedingt so toll für die queere Community dort.
Auch jetzt unter dem Trump nimmt mich natürlich an. Also,
genau.
Aber New York ist immer noch in Trumps Finger und so. Also dort wird es wirklich ausgelebt, so wie du sagst.
Ja.
Auch jetzt unter dem Trump, also unter der konservativen Politik.
Also ich bin jetzt eben schon länger nicht mehr da gewesen, aber ich stelle mir es vor. Oder ich denke es, weil schlussendlich sind es ja die Leute, die die Stadt machen, nicht nur die Politiker. Weißt du, wie ich meine? Also, wie eine Stadt sich gibt oder wie es ist, dort zu leben, kommt darauf an, was die Einwohner daraus machen.
Was wünschst du denn in der Schweiz jetzt einfach für die queere Community oder jetzt nur mal für dich?
Für mich? Das ist fast einfacher.
Ja.
Für mich wünsche ich mir, dass ich mich doch noch traue, irgendwann ein bisschen offener in der Öffentlichkeit mit meiner sexuellen Ausrichtung umzugehen. Damit meine ich jetzt nicht die ganze Zeit oben ohne meinen Partner abzuschmusen, sondern
einfach
das Normale.
Normalität.
Genau.
Ja.
Ich glaube, da den Mut zu fassen, ein bisschen mehr rauszugehen.
Und jetzt bist du ja noch in die Printlandschaft
gezogen, oder? Ja, zufällig,
ja. Wie ist das? Also weißt du, wenn du sehr verbal das Thema beacherst, musst du da andere Gedanken machen, Thema Print? Welche?
Ja, also zuerst mal, Print ist eigentlich nie, oder ist eigentlich gar nicht auf meinem Radar gewesen. Aber per Zufall bin ich eben jetzt Chefredaktor vom Hatz-Magazin geworden. Das ist eigentlich ein Mitgliederheftli für die Mitglieder von der homosexuellen Arbeitsgruppe in Zürich. Und habe dann mega müssen umdenken, wie du sagst. Ja. Also viermal im Jahr ein Thema. Und dann habe ich Leute um mich, wo eigentlich den Inhalt bringen. Am liebsten mache ich alles selber. Eben wie du, glaube ich, auch.
Also Grafiken mache ich nicht.
Grafiken machst du nicht. Aber genau, zum Beispiel, ich würde sogar am liebsten noch Grafiken machen. Einfach wirklich das Produkt oder das Ergebnis, wo einfach nur Fabio schreit. Und da habe ich jetzt das erste Mal seit langem machen müssen.
Vertrauen,
genau. Aber ich bin mega froh, weil schreiben kann ich nicht. Oder spannend schreiben kann ich nicht.
Noch weniger.
Also ich kann schon schreiben, aber spannend schreiben kann ich nicht. Und da habe ich wirklich coole Leute, und das erste Mal, dass ich jetzt sagen kann, okay, ich weiss, in welche Richtung es gehen soll, und ich weiss, ich kann mich auf die Autoren und Autorinnen verlassen, die mir einfach spannende Texte bringen. Und das machen sie gratis. Das ist mega cool.
Aber was hat dich gereizt an diesem Job?
Aber die neue Herausforderung, okay. Genau. Mal ein bisschen Kontrolle abgeben und auch Print an sich. Ich erweitere mein Wissen gern. Oder ich tue mich, eben, es hat ja auch weitgehend mit Medien zu tun. Mit nicht bewegten Medien, sondern halt eben Literatur oder so in dem Bereich. Genau.
Ein Podcast bist du jetzt auch immer mehr auch am Entdecken. Mhm. Was ist für dich der grösste Unterschied zwischen Radio und Podcast?
Im Radio habe ich 2 Stunden Zeit, meine Gäste denen eine Plattform zu bieten und gleichzeitig die Hörer und Hörerinnen zu unterhalten. Und beim Podcast, oder mindestens so, wie mein Podcast dann soll aussehen, habe ich so viel Zeit, wie ich will. Muss keine Musik zur Unterhaltung einspielen, die Zeit wegnimmt. Und jetzt mindestens im Anfangsstadium ist es nicht wirklich wichtig, ob was die Hörer oder Hörerinnen dass sie unterhalten sind, sondern es soll wirklich, vielleicht auch ähnlich wie du, wenn ich mich für etwas interessiere oder für einen Menschen interessiere, kann ich den Podcast hören und habe wirklich in einer Stunde, eine halbe Stunde, erfahre ich etwas über den Menschen. Und ohne, was hast du vorhin gesagt? Das hast du so gut gesagt, ohne Message. Also mal, schon Message.
Ja, aber nicht zwanghaft, ich muss jetzt. Genau. Muss jetzt für alles eine Lösung haben.
Genau, wenn ich im Radio zum Beispiel jemanden zu Gast habe, ist das vielleicht eine Musikerin, die ihre Musik auch ein bisschen bewerben will. Wenn ich in meinem Podcast jemanden zu Gast habe, dann ist er oder sie einfach da für ein gutes Gespräch.
Ja, wo man so am Tisch können führen.
Genau.
Vielleicht noch einen Kaffee oder ein Stückchen Kuchen, genau. Oder so. Genau. Und eben, das SRF hat ja vor einem Jahr jetzt mit der Sendung Tabu so Randgruppe. Aber ich verstehe schon, dass man das muss Randgruppe nennen, aber irgendwie ist es einfach ein Teil von der Gesellschaft, einfach eine Vielfaltsfrage. Wie hast du die Aufbereitung gefunden? Weil so habe ja ich auch dich kennengelernt.
Ja, genau. Also zuerst mal habe ich es mega cool gefunden, dich dort zu sehen. immer am Host muss man immer ein bisschen nett sein. Nein, du sprichst wahrscheinlich die Folge an, wo der Renato mit
LGBT... Also, zuerst würde ich einfach mal grundsätzlich was vom Stil und von der Sendung an und für sich und nachher vielleicht die zwei Sendungen ein bisschen aufgleisen.
Also die Idee habe ich mega cool gefunden. Und sie hat auch recht viel Potenzial, habe ich das Gefühl, gehabt. Es gibt, glaube ich, keine zweite Staffel.
Doch.
Okay. Aber nachher die Umsetzung habe ich auch gut gefunden, aber es war einfach irgendwie zu kurz gewesen. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Geschichten gehört, noch längere Geschichten, und ich hätte auch gerne noch ein bisschen mehr Stand-up gehört. Aber da weiss ich natürlich nicht, was SRF für Vorgaben hat. Also kannst du nicht 2 Stunden wahrscheinlich...
Nein, dann ist es aber auch, glaube ich, so... Du musst dich fragen, für das Publikum. Also das habe ich dann immer auch bei meiner Community, wo ich mich recht auf heimgehe, ja. Aber jetzt musst du sagen... Jetzt kommt es nach dem Tatort. So gross und gross, Papi, schau ich das. Es kann dann auch nicht zu lang gehen und du kannst dann auch nicht zu tief, weil für gewisse ist es vielleicht das erste Mal so eine Berührung zu dem Thema. Aber ich sehe den Punkt. Also ich sehe das schon auch.
Aber ich sehe auch deinen Punkt, stimmt. So habe ich es jetzt eigentlich gar nicht so noch nicht angeschaut. Also du musst... du musst deinem Publikum gerecht werden, ja.
Und jetzt, wenn wir noch ein bisschen tiefer in die Materie gehen, wie hast jetzt du die zwei Sendungen zuerst zu den Körperbehinderten und Sinnesbehinderungen gefunden, nachher LGBTQ?
Körper- und Sinnesbehinderungen habe ich natürlich sehr spannend gefunden. Da müsstest du fast sagen, wie du sie umgesetzt hast gefunden.
Ja, gut.
dort konnte ich einfach zuschauen und Neues lernen. Auch.
Hast du Neues gelernt?
So blöd, wie es tönt, ich habe einfach wieder mal gesehen, dass Menschen mit Behinderung
es lustig
haben und einfach wirklich ausser ihre Behinderung keine Behinderung haben. Oder dass es nicht immer muss heissen, dass man unglücklich ist. Das habe ich, glaube ich, cool gefunden. Ich weiß zwar nicht, eben, ihr habt alle relativ glücklich gewirkt oder ja.
Wir sind wirklich glücklich.
Sind ihr wirklich glücklich gewesen oder haben ihr das gemacht, weil es eben das Publikum sonst schwer wäre vielleicht?
Ich habe lange mir auch Gedanken gemacht, wo die Anfrage kam. Ich war sofort dabei gewesen, aber was machst du jetzt, wenn zwei hast, und ich habe sie vorher nicht kennt, die total eine andere Meinung haben zum Thema. Das wäre für mich, glaube ich, schwierig geworden. Also weißt du, der Spirit und so. Aber also hat man dann schnell gemerkt, dass die anderen zwei etwa die gleiche die gleiche Richtung haben, wie sie das Thema wollen darstellen. Darum habe ich es sehr erfrischend gefunden. Oder ich habe ja dann auch noch ein bisschen Vorberichterstattung mit dem Renato auch einen Auftritt im SRF1. Genau. Und so. Und dort habe ich dann schon auch gemerkt, das Label, das aufgedrückt wird. Und dann hat er auch eine grosse Zeitung, Boulevard-Zeitung geschrieben, es sei pietätslos. Und so. Und dann haben sie auch jemanden gefragt und der hat dann auch, wo in dieser Szene auch sehr bekannt ist, es wird in die Würde von den behinderten Menschen angegriffen. Ich habe immer grundsätzlich, ob jetzt das Randgruppen sind, ich habe das mit dem Generalisieren extrem Mühe. Ich kann sagen, der Mensch hat selber eine Behinderung. Ich weiß auch nicht, ob der Journalist, ich habe mit ihm noch nicht geredet, aber ich habe Mühe, wenn man sagt, die Würde der Behinderten. Wir haben jetzt gesagt, meine Würde ist angegriffen. Dann sage ich, über das kann man diskutieren. Oder?
Ist sie denn angegriffen worden?
Vielleicht seine schon.
Aber deine?
Meine, nein.
Aber dann macht es ja, dann muss ja der Journalist auch nicht, ich bin auf deiner Seite, ja.
Eben, da habe ich dann manchmal, aber du kannst natürlich rischerisch skizzieren.
Es liest sich besser.
Ja, und das war natürlich so etwas anderes gewesen, weil sonst wird im Sport die meisten behinderten Sportler erstens als Helden abgefeiert, nur schon, weil sie etwas machen und nicht so traurig sind. Oder dann werden wir bemitleidet. Und ich würde das Credo von den behinderten Sportlern auch unterschreiben. Viele sagen, ich will als Sportler bewundert werden und nicht als Behinderte bejubelt. Und das ist schon ein Umdenken, das jetzt in unserer Community langsam kommt, weil sich immer mehr Leute auch sichtbar zeigen und auch andere Medien und auch eigenständig auftreten. Oder? Aber du merkst schon, wie da immer noch sehr zerrissen ist, wie Gesellschaft uns sieht, oder gross mehrheitlich die weisse, männliche Schicht sieht. Ja. Und wie es der farbenfrohe Teil sieht. Oder? Ja. Und das ist auch ein spannendes Feld, dort auch gewisse Reizpunkte setzen.
Ja, auf jeden Fall.
Und wie jetzt bei euch eine Sendung, wo es jetzt wirklich um LGBTQ gegangen ist und wie sie aufgenommen wurde von eurer Community, von deiner Sicht her?
Also zuerst mal habe ich es mega gut gefunden, dass drei Leute eingeladen worden sind, wo ich weiss, dass sie uns repräsentieren können, also wo sie reden können. Und dass so ein bisschen aus verschiedenen Farben aus unserem Regenbogen Leute eingeladen worden sind. Also ein Transmann, ein schwuler Mann und eine lesbische Frau. Und dann auch noch jung, mittelalt und älter. Das habe ich super, eine super Zusammensetzung gefunden. Ich habe es auch mega gut gefunden, wie du das jetzt auch machst und wie er es bei eurer Sendung auch gemacht hat, dass der Renato nicht irgendwie ist, vorher alles recherchieren und nachher also da hätte, wie er alles weiss und einfach die Leute präsentiert, sondern er hat wirklich gefragt. Und die Fragen haben ehrlich getönt. Unsere Community ist die Sendung sehr gut angekommen. Im Großen und Ganzen, es gibt immer Kritiker.
Die braucht es auch.
Die braucht es auch.
Die zeigen etwas auf, was vielleicht noch nicht bedenkt worden ist.
Genau. Aber ich glaube, ich wüsste jetzt nicht etwas, wo immer irgendwie angeprangert worden wäre. Immer wieder. Eben, zu wenig aufmerksam oder zu wenig lang oder so, das habe ich ab und zu gehört. Zu wenig umfassend, aber da kann man eben, man kann ganze Romane füllen mit, um ins Detail gehen. Aber so das, was gebracht worden ist sehr gut gewesen.
Ja, und dort möchte ich, also jetzt einmal wieder weg von Tabu, aber gleich noch in der Comedy bleiben. Darf Comedy sich lustig machen und wenn ja, wie?
Das ist eine gute Frage. Das ist, glaube ich, im Vorfeld von Tabu noch die Frage. Ja, ich glaube schon. Lustig machen unbedingt, weil es ja auch eine Auseinandersetzung ist mit dem Thema. Wie ist immer so ein bisschen eine Gratwanderung. Aber ich glaube, das muss sich der Komiker oder Komikerin auch bewusst sein, dass es immer eine Gratwanderung ist. Dass nicht jeder Witz, der im eigenen Kopf gut tönt oder jeder Act gut ankommt. Ich glaube, wenn es ehrlich ist, wenn der Komiker ehrlich sich für das Thema interessiert und darum und daraus etwas Lustiges oder etwas Unterhaltendes ableitet, dann ist es okay. Toll wäre natürlich, wenn man so Material bei Betroffenen jetzt erstmal ausprobiert und dann die Rückmeldungen auch wirklich ins Programm oder in Act einfließen lässt. Aber es ist mir auch klar, dass du nicht deinen Act kannst von allen
absegnen.
Ja. Was denkst denn du dazu?
Ich sage, Humor hilft.
Ja.
Humor hilft, Brücken schlagen und so. Aber desto mehr, dass ich mich mit wirklich intensiven, auch strukturellen Problemen mich auseinandersetze, ob jetzt das Diskriminierung von anderen Hautfarben, Sexismus, Behinderung, Queer auseinandersetzen, denke ich, ja, Comedy kann, wie jetzt bei uns Tabu, kann Brücken schlagen. Weil die Ernsthaftigkeit auch irgendwie Platz gegeben worden ist, also dass man in die Tiefe arbeitet. Ich habe manchmal ein bisschen Mühe mit den Komikern, die dann, wenn du sagst, das hat mich jetzt verletzt. Also als Betroffener sagt, wenn ein behinderter Joke macht, das hat mich verletzt, dass viele Komiker sagen, ja, Comedy darf alles und du musst das einfach schlucken. Ich wünschte mir manchmal, dass sie sagen, ja, ich nehme es an und sich vielleicht ein, zwei Gedanken dazu machen und nicht mit der Karte Satire darf alles. Ja. Sondern, dass sich vielleicht wirklich überlegt und nicht jeden Plattitüdenwitz einfach raushaut. Ja. Weil dann musst du dann schon auch fragen, was sagt der Witz über dich zu dem Thema aus. Ja. Darum sage ich, wenn er mit Stil und wenn du nachher mit dieser Person gleich ein ernsthaftes Gespräch über Barrierefreiheit, über behinderte oder queere Themen kannst führen und du merkst, er hat sich wirklich mit dem auseinandergesetzt, dann macht er auch stilvolle Witz.
Also kommt es vielleicht ein bisschen darauf an, was der Komiker mit dem Witz will bewirken. Geht es einfach darum...
Ja, und auch merkst, da hätte ich vielleicht ein, zwei Gedanken zu dem gemacht. Oder? Aber nur jetzt ein Blondinenwitz, um jetzt das Thema Sexismus aufzutun. Und dann merkst du aber, der hat vielleicht auch eine Frauenprägung oder so. Und der hat einfach, ja, Satire darf alles. Und
er, ja, das ist billig, das zu sagen.
Aber das merke ich dann schon auch oft so bei Mainstream-Comedians, wo dann aber von dem Mainstream recht abgeführt werden, wenn sie jetzt halt einen sexistischen oder schwulen Witz machen. Dann denke ich, dann sind wir schon noch am Anfang. Wir haben sehr viel gemacht. Wir bei uns, ihr bei euch. Aber wenn es dann auf Mainstream-Basis geht, dann merke ich dann schon, dass es gleich noch etwas ein bisschen braucht. Und ich glaube, es zulassen ist da. Darum lade ich auch immer gerne andere Leute ein, um einfach auch den Blickwinkel aufzutun.
Ja. Ich meine, das ist der perfekte Weg, seinen Horizont zu erweitern. Ja.
Ja. Wo ist da, also, welche Themen beschäftigt dich jetzt, wenn wir jetzt in die Zukunft blicken? Da muss nicht mal gross Community-Arbeit sein, sondern einfach dich.
So was für Themen mich im Moment beschäftigen?
Kann auch technisch sein, vielleicht eben Queercast.
Also. Ja. Also im Moment beschäftigt mich so ein bisschen meine Leidenschaft, um meinen Beruf unter einen Hut zu bringen. Ich habe eben viel Interesse, oder fast zu viel Interesse, dass ich gleichzeitig noch die Interessen finanzieren kann, langfristig. Also das heisst, ich arbeite im pädagogischen Bereich, im Sozialbereich, und das braucht viel Energie. Und dann würde ich aber gerne am Abend nach dem Arbeiten noch meine Interessen pflegen. Podcast schneiden oder Video machen. Aber es geht dann nicht so. Und jetzt so ein bisschen, im Moment ein bisschen, will ich ein reduzieren, mal mich ein bisschen fokussieren auf die, wie viele sind es jetzt, 4 Pfeiler, Radio, Podcast, das Magazin und dann noch ein bisschen Freizeit sonst.
Ja.
Und alles andere muss einfach ein bisschen wegfallen. Das ist, glaube ich, recht. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst.
Am Anfang, als ich das ganze Ding angefangen habe, musste ich lange dafür kämpfen, dass es nicht mehr nur das Hobby angeschaut wird. Weil eben, du machst deine YouTube-Videos hobbymäßig. Ja, also 10 Interviews in einem Monat ist nicht einfach nur ein bisschen Hobby. Nein. Aber das ist, glaube ich, das Los von allen Kunstschaffenden, die Schwelle Hobbyberuf irgendwie auch wieder gesellschaftlich anerkannt überzukommen, dass es gleich Arbeit ist. Obwohl ich das gerne mache. Aber ich schreibe jetzt nicht x-tausend gerne Mails. Und du mich dann auseinandersetzen, ob jetzt ja, nein oder vielleicht oder gar nicht schreibt.
Ja.
Gar nicht schreiben finde ich gar nicht okay, aber das gibt es auch.
Genau.
Und ja.
Also ich glaube, das, was wir beide machen, wird halt immer so ein bisschen als, wie sagt man, eben als Hobby angeschaut, weil du müsstest ja nicht deine YouTube-Show machen. Du könntest ja auch etwas anderes machen.
Ja, in einer Behindertenwerkstatt könnte ich gehen. Aber
genau,
das würde eben das Thema sprengen.
So, oder vielleicht sind die Leute manchmal sogar ein bisschen eifersüchtig.
Ja.
Dass du, jetzt in deinem Fall, dass du eine eigene YouTube-Show hast, einen eigenen Podcast.
Und noch Anfragen sonst haben.
Und noch Anfragen.
Machen, ja.
Aber. Dass du erfolgreich bist mit dem. Und mit dem vermeintlich billigen Format YouTube. Also weißt du, es ist so wie, ja, jeder kann ein YouTube-Video machen.
Das sage ich aber dann auch, mach. Also wenn...
Genau, dann mach. Wenn, ja.
Oder, nein, Fabio, ich will eigentlich mit meinem Set durch, aber ich lade jetzt gleich noch 1-2 Minuten so. Gibt es eine Frage, die du an mich stellen willst? So 5 Minuten, 10 Minuten?
Wir haben mal ein Instagram-Live-Gespräch gehabt. Und dann hast du gesagt, ich darf oder man darf dir, du sagst, du benennst dich selber als Spast.
Ja.
Das finde ich einen rechten, für mich einen Kraftausdruck. Und wie war der Weg gewesen von, also ist das für dich schon immer okay gewesen, dass du als Spasti bezeichnet wirst? Oder ist das auch so ein hat sich das entwickelt?
Also ich brauche das als Stillmittel, dass ich es ein bisschen auflocken kann. Ich muss jetzt aber schon auch sagen, in dieser Zeit jetzt mit Wording und so, eben, dann wären wir wieder beim Punkt bei der Satire oder beim Komik und so. Ich kann natürlich nachher ernsthaft über die Spastik reden. Darum darf ich es auch brauchen. Wenn jetzt das im Schulsetting, so im Schulplatz, Spasti, Missgeboren, Behinderte, dort finde ich es wieder nicht gut. Und das sage ich auch, weil der Kontext, das Wissen und das Narrativ, was sie aussagen wollen, nicht stimmt. Weil sie sagen ja eigentlich, du bist doof. Sie brauchen einfach ein falsches Wort.
Ist der Spastiker, das ist der offizielle...
Also ich bin ein Spastiker, ja.
Das ist ein offizieller Begriff.
Das ist, dass die Muskeln nicht loslassen, sondern immer unter Anspannung sind.
Okay.
Darum, ich brauche das manchmal, um eine Runde auflockern. Ich habe Spasti, darf das. So, aber ich weiss, dass es wahrscheinlich nicht mehr so viel wird rausbringen, weil ich weiss, dass es andere verletzt.
Ja.
Aber ich sage immer, ich kann nachher über meine Behinderung genug Auskunft geben auf einer Fachebene.
Das ist so. Ich habe noch eine zweite Frage.
Ja, du darfst, wir haben Zeit.
Du hast ja auch schon angesprochen jetzt in unserem Gespräch, dass mir das so ein bisschen reduziert wird. Also du hast gesagt, du willst nicht, du hast früher nicht wollen, aus deiner Behinderung eine Karriere machen.
Ja.
Ich kann es jetzt ein bisschen umformen.
Aber es geht so hier nicht.
Oder jetzt hast du dich entschieden, das trotzdem zu machen.
Ja, aber das ist eine Karriere, ich weiß es noch nicht, aber ja.
Aber es ist ein Anfang, ja, sicher. Ja. Was müsste jetzt passieren damit, oder bist du noch motiviert? Also du wirkst motiviert, aber bist du noch motiviert, so weiterzumachen? Oder müsste jetzt dann mal der Durchbruch kommen?
Ich denke immer, und das sage ich jetzt sehr berechnend und auch wissend, dass das vielleicht auch schief rauskommt, ich brauche meine Behinderung, um überhaupt auf dem Schirm aufzutauchen, dass ich Türen auftun kann. So. Ich will aber nachher, wenn die Tür offen ist, zeigen, dass es um anders geht. Aber ich bin natürlich auch für die Servola-Prominenz der Rostl-YouTuber gewesen, der so etwas macht. Und ich denke, Digitalisierung, ob das Social Media ist, ob das hilft uns, sichtbar zu werden. Und dann muss man immer als Betroffene sehen, um was geht es mir und was will ich aussagen. Und natürlich darf ich meine Behinderung auch als Werkzeug benutzen. Aber im Hinterkopf gleich behalten, es geht nicht ohne, aber es muss auch nicht nur mit dem gehen.
Ja.
Das ist manchmal noch so.
Also du nicht durch deine Behinderung brillieren, sondern durch deine Medienarbeit.
Ja, weil in der breiten Öffentlichkeit ist natürlich das Narrativ oder die Bedeutung von Behinderung als krank gezeichnet. Und ich sage immer, ich bin nicht ansteckend. Also so einfach, sondern es ist eine Vielfalt. Ja, und dann wird aber oft diskutiert, ja, aber du bist ja auch nicht... Du hast ja nicht behindert auf die Welt kommen. Sag ich, ja, hast du überhaupt auf die Welt kommen? Also, das ist ja dann auch eine Sinnfrage. Also, das passiert einfach. Und darum wünschte ich mir, und dann könnte ich es aber auch nicht mehr so brauchen, als Stillmittel, dass man Behinderung einfach als Vielfalt von der Gesellschaft wieder anschaut. Und nicht irgendwie als krank oder als bemindert oder als hilfsbedürftig würde anschauen, oder? Aber solange es immer noch ist, kann man das als Stilmittel irgendwo ein bisschen brauchen, unbedingt, um überhaupt Türen aufzuschlagen.
Ja. Ja.
Aber das sage ich auch jedem anderen Behinderten oder Mensch mit einer Behinderung, mache ich die Türen auf. Ich habe auch einfach probiert und schaue, weil das würde mich auch wieder fordern, mich anders zu entwickeln. Jetzt momentan bin ich weiter auf weiter Flur, wenn plötzlich Konkurrenz oder das Signal anders brauchen wird, dann werde ich plötzlich mit etwas verglichen und das wäre wieder würde den Markt ein bisschen stimulieren. Ist das ausführlich gewesen?
Das ist genug ausführlich. Also es ist ausführlich gewesen, ja.
Was denkst du damit? Also es wird mir auch, du bist schon eigentlich berechnet, sag ich, ja, nur andere dann ihre Größe auch benutzen, dass sie Basketballspieler werden.
Mach das Beste aus dem, was du hast, oder?
Ja. Und eben, ich probiere natürlich immer wieder die Message so zu bringen, dass es nicht um den fahrenden Untersatz geht. Ja. Weil in erster Linie bist du queer, schwul, lesbisch, behindert, farbig, bist in erster Linie bist du Mensch.
Ja.
Nicht einmal Geschlecht, sondern du bist Mensch. Und um das soll es ja eigentlich gehen.
Ja.
Habe ich das Gefühl.
Richtig. Kennst du queere Menschen, die behindert sind?
Selma kennt.
Ja, Selma, die kenne
ich. Sie wird sich wahnsinnig freuen. Ja. Sie kenne ich, der Roger, der bei Mia ziemlich stark dabei ist. Seger.
Ja.
Roger Seger, der ein schwuler Mann ist.
Mich würde eben wundern, hast du da Einblick in die, wie ist das für die Menschen, eine Behinderung zu haben und noch an der queeren Community anzuhören?
Also Roger und Selma, wenn ihr das kennt, könnt ihr gerne ergänzen in den Kommentaren. Ich höre einfach, sie sind doppelt diskriminiert. Mhm. Also Selma wahrscheinlich dreifach, weil sie ist eine Frau. Das ist dann noch ein Unterschied.
Das kommt auch nicht dazu.
Weil eben bei einer behinderten Frau grundsätzlich kommt es dann auch darum, ja, du gehst in die Küche, in die Wäscherei, so, Berufswahl, oder wenn sie jetzt hetero wäre, willst du überhaupt Kind bei ihr, ist dann so geclaimt und so, ich weiss nicht, wie es für sie ist, aber sie sagt manchmal, sie sind dreifach diskriminiert. Sogar mehr diskriminieren als behinderte Männer. Da denke ich manchmal, ja, also, ja,
ist schon krass.
Ja. Und gleich macht sie einen happy Eindruck.
Ja,
das ist auch manchmal so ein bisschen frustriert. Also, aber es ist dann schon so obendrauf.
Ja.
Auch beim Roger, der vorher Banker war und wo dann in den Rollstuhl gekommen ist, ich dachte, ja, eigentlich ist er von zu deinen Randgruppe, ein Botschafter.
Er ist noch Banker.
Ja.
ist auch noch Randgruppe.
Nein, das wäre, wenn es auch mit Tabu oder nein, das wäre so ein Tabu-Vorschlag. Nein. Mal, ja. Fabio, wir wären eigentlich fast am Schluss.
Ich hätte noch eine Frage.
Eine Frage.
Bitte. Ich habe dir ja gesagt, ich arbeite im Sozialen. Und im Moment arbeite ich auch mit Menschen mit der Beeinträchtigung. Ich habe gelesen, dass du auch eine Heimvergangenheit hast.
Ja.
Ich weiss, das könnte jetzt eine lange Antwort werden, aber trotzdem, kannst du kompakt sagen, was muss sich ändern, damit es Menschen mit einer Behinderung besser im Heim geht?
Wenn sich der Betreuer fragt, die Regeln, die er an den Menschen stellt, aber sie selber auch wieder so machen.
Ja. Also die Erwartung, ja, dass wir
also einfach den Rollentausch machen. Mhm. Jetzt kommt der behinderte Mensch und verlangt von dir, die und die Regeln zu befolgen. Mhm. Ob man das bereit wäre zu machen. Also ich kann das noch ein glaube da...
Das ist eigentlich ein einfacher Wunsch, der aber wirklich nicht immer
umgesetzt wird. Das ist, glaube ich, wirklich... das ist, glaube ich, das Kernproblem. Dass der Rollentausch nicht gemacht wird. Weil, nur ein Beispiel, mir ist manchmal gesagt worden, musst den Arbeitsplatz aufräumen, musst so. Ich könnte manchmal bei den Betreuern daheim schauen, ob sie alles so aufgeräumt haben. Ja. Einfach, Und dann halt Diskussion anfangen, aber nicht einfach von, das ist auch Machtmissbrauch. Ja. Und einfach den Rollenwechsel, immer wieder sich selber reflektieren, stehe ich hinter diesen Regeln, auch ich als Mensch, kann ich sie für mich auch vertreten? Dann wäre alles schon gesagt.
Ja.
Und halt wirklich auch als, nicht als Arbeitsmittel anschauen, sondern als, Mensch. Ja. Und eben auch nicht als krank, weil, weil eben Betreuung hat auch etwas so gönnerhaft. Ich schaue zu dir. Aber es hat auch ein schönes Wort drin, Treue. Also, dass man ein Team ist und zusammen das wuppt.
Ja.
Und das halt auch mal der Behinderte, auch mal Nein. Ich darf sagen, dass Nein auch in dem Wortschatz vom Betreuen vorkommt. Nachher wäre das, glaube ich, schon geregelt.
Ich hoffe, dass das mehr umgesetzt wird.
Ja, aber man kann immer den Zeigefinger zeigen, aber jetzt du kannst glaub, nur deinen Stil anpassen und du das ein Zeichen setzen. Weil manchmal, ich bin auch dafür, dass man ein gewisses anprangert, aber ich denke immer, man kann es zeigen, indem dass man mit gutem Beispiel selber vorangeht. Wie jetzt du mit in der Queer-Community. Eben, du machst auch nicht alles, musst auch nicht alles, aber gleich irgendwo etwas umsetzen, wenn es einem stört.
Ja. Fang an.
Ja.
Fang an und ja.
Und man darf auch Fälle machen.
Ja.
Hey, eben, ich war eigentlich schon fast am Schluss. Wir haben jetzt eine Stunde geredet.
Haben wir schon?
Ja, wir haben eine Stunde geredet. Und am Schluss kommt immer noch zwei Fragen. Warum hat denn der Fabio gleich wieder Back to the Roots ins Sugarland die Reise gemacht? Und warum hat er zugesagt?
Gute Frage. Also zum einen habe ich deine Show verfolgt und habe eigentlich gedacht, zum einen habe ich gedacht, darf ich auch mal Gast sein? Ich würde mega gerne Gast sein. Und zum anderen auch, macht es Sinn, dass ich Gast bin? Und du hast mich da gut an der Hand geführt und ich habe mega Freude. Ich habe auch auf Social Media heute geschrieben, ich fühle mich mega geehrt, dass ich da dabei sein darf. Ich würde auch auf Deutschland kommen, wenn du in Deutschland würdest wohnen für das.
Sehr schön.
Und auf Zug, also ich meine, meine Mutter lebt in Zug. Ich war heute bei meiner Mutter gewesen, und dann konnte ich es gar verbinden.
Dann ist sie glücklich gewesen. Wenn die Mami glücklich ist, sind alle glücklich. Hey, und wie hast du es gefunden? Weil du hast es selber auch in Interviews. Wie hast du es gefunden?
Ich bin schon lieber auf deiner Seite.
Und viertmässig?
Also nicht, weil du es schlecht gemacht hast, sondern weil ich merke, ich kann besser Fragen stellen als antworten.
Sehr und, schön.
Ja.
Und eben jetzt, wie jeder Gast, lieber Fabio, hast du noch ein Schlusssegment, wo du irgendetwas kannst machen. Es ist so gesungen worden, es sind schon Witze erzählt worden.
Oh,
feuerfrei, ich bedanke mich auch herzlich und bis ein anderes Mal.
Danke vielmals, Jan. Danke vielmals. Und jetzt hast du mir gesagt, ich darf da in die Kamera schauen.
Wenn du willst.
Und ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Und ich glaube einfach, ich mache das, wo ich früher viel gemacht und von den Leuten erwartet habe, dass sie nämlich versuchen, aufzuzeigen, oder ich kann es so machen. Wenn du da aussen das Gefühl hast, dass du anders bist, dass du nicht in die Gesellschaft passt, dass du unzufrieden bist, dann kannst du das mega einfach ändern, indem du einfach ausprobierst. Wir haben es vorher besprochen. Lass dich rein, sag, ich probiere das mal aus, fang langsam an, Säuferli, so schnell und so viel, wie du das für richtig empfindest, und dann gang deinen Weg. Weil jeder kleine Schritt ist wie ein Dominostein. Ja, jeder kleine Schritt, den du machst, wird etwas auslösen. Und singen kann ich nicht. Darum. Merci
vielmals. Danke vielmals.